Danke dir. Das ist die Audiothek, wo wir es dann zur Verfügung stellen. Das hier ist einer der Gründe, denke ich, warum ich hier sitze. Das ist ein Open Archive Initiative Protokoll, eine Protokollseite, wie heißt das Ding genau, OAIP, Protokoll von Metadaten, Metadata Harvesting, PMH heißt das. Das können Sie sich anschauen. Ich habe den Ausschreibungstext für das, was hier zu besprechen ist, genau gelesen und dabei gelesen, dass wir nicht über einzelne Projekte sprechen sollen. Daran habe ich mich auch gehalten und werde darum hier nicht weiter davon sprechen. Ich habe, das sage ich auch noch zur Einleitung, ich habe ein Live-Blog für die gegenwärtige Veranstaltung eingerichtet, wo Sie schon den zweiten Eintrag haben. Ich werde dann den letzten Teil noch einen dritten Eintrag machen. Bitte schicken Sie mir per Mail auf herbert.rachowitz@univia.at etwas, was Sie da noch hinein haben wollen. Sie können auch kommentieren. Sie können auch online kommentieren in die Sache. Ich habe sozusagen hier einfache Stichworte zur Verfügung gestellt. So viel für die Netzaktivitäten. Die Kurzweiligkeit, die der Janusz Becke Sie angesprochen hat, die kann ich irgendwie bestätigen. Ich habe mir gedacht, ich spreche auch nicht von der Berlin-Deklaration und von der Budapest-Deklaration, sondern möchte einen Schritt zurückgehen und sprechen von der Einbettung dieser Open Archive-Initiativen im Wissenschaftsbereich in das, was im Moment im Umgang mit digitalen Inhalten weltweit genereller passiert. Peter Plehner hat am Anfang gesprochen davon, dass wir im engeren Sinn mit Open Access natürlich etwas meinen, was in der Peer-Community der Wissenschaftler definiert ist und auch von der Qualität her angewiesen ist auf diese Peer-Community. Ich habe die Auffassung, für die jetzige Präsentation gehe ich aus von der Voraussetzung, dass diese Peer-Communities mit ihren Ansätzen von Qualitätskontrolle, dieses Wort werde ich auch mehrfach verwenden müssen, obwohl es mir nicht gefällt, eingebettet sind in ein weltweites, dynamisches Entwickeln des Umgangs mit Inhalten. Und das sind nicht nur die Peer-to-Peer-Tauschbörsen, sondern das ist, Stichwort YouTube, eine gänzlich, also weltweit erstmalige historische Bewegung des zur Verfügung Stellens von visuellen, audiomäßigen Inhalten, die sich angebahnt hat, begonnen hat mit der Remix-Bewegung im Audiobereich. Das ist die Remix-Geschichte. Ich werde Ihnen, das ist einer der Unterhaltungseffekte, die ich hier vorhabe, mal ein Beispiel eines gelungenen positiven Remix zeigen und dann als zweites, daher kommt der Titel Gefährliche Freiheit, in derselben Linie Remix, Attitüden und Ansätze, die einen etwas zum Gruseln bringen. Ich werde also an dieser Stelle in Details gehen mit Unterhaltungswert und werde dann von daher eine philosophische Überlegung anschließen, die jetzt eben auch nichts mit Technik der Open Access Bewegung zu tun hat, sondern mit sehr grundlegenden Fragen, mit denen wir uns beschäftigen sollten, wenn wir über Open Access sprechen. Es gibt also Remix, Shootout. Shootout sind die weniger freundlichen Konsequenzen von Remix, wie Sie sehen werden. Und das dritte ist dann Peer Control. Ich spiele Ihnen mal ein paar US-amerikanische Werbeeinschaltungen.
In the form of a convenient personal loan. Available now at Bank of America.
Das zweite hat einen sehr schlechten Ton, das werde ich Ihnen nur kurz anspielen, aus Gründen, die Sie dann gleich sehen werden. Das lasse ich mal.
Because new Tide has extra cleaning power. With Tide, things always come out clean and fresh as a sea breeze. More than white, more than bright, really clean.
Clean!
The cleanest clean under the sun.
What a wonderful sight when your wash is done. The cleanest clean.
Ich weiß nicht, wie viel geht. Ich könnte sowas sehr lange ansehen. Ich werde mir aber diesen Spaß nicht gestatten und werde jetzt ein YouTube-Movie zeigen, das mein Thema für den ersten Teil dieses Vortrags akzentuiert. Sie haben vielleicht in letzter Zeit über die Lipstick-Problematik einiges gehört und gelesen. Das ist ein Remix, der in Uppsala offensichtlich aufgenommen worden ist von der Musik, nach der einen Quelle, von der ich genommen habe. Es gibt aber eine Quelle, die deutlich sagt, dass das 2006 eigentlich entstanden ist. Erinnerung, das ist eine US-amerikanische Redensart. You can put lipstick on a pig, it's still a pig. Das war es nicht. Das war der falsche Button.
Staring still is not so hard, I do it every day. Sending out their messages to make us pay and pay. And if we do not want to buy, they try another mode. This is their mantra, as they're keeping you alone. Some will say that this is wrong, our goal is not to buy. Picking out big wads of cash, soon here we die. A maxing out our credit cards from pockets they do part. We chug another latte and we're shot.
Small or something. If you find the
In einem anderen Kongress-Setting, wenn es um Cultural Studies geht, was ja Kakanin nicht fremd ist, könnte man da jetzt eine halbe Stunde darüber reden, mehr als eine halbe Stunde darüber reden, was das für ein Beispiel für Intertextualität, für die neue, interessante Initiative ist, wie hier gegengesteuert, gegengeschnitten wird, wie hier die Momente der Werbebranche umgedreht werden in ein Statement gegen die Werbebranche, wie die Mittel, in denen also diese Statements gegen die Werbebranche formuliert werden, dann wiederum so eine grüne Basisverbundenheit haben, Schweine ohne Lippenstifte und so ähnlich. Das werde ich mir jetzt alles hier sparen. Ich lasse es bei diesem Anschauungsbeispiel und komme zu einer zweiten Betrachtungsweise, und die beginnt ebenfalls, nicht nur beginnt sie, sondern beschäftigt sich mit der Lipstick-Problematik. Und als erstes, und was ich Ihnen jetzt zeige, sind alles YouTube-Derivate.
No, but there's many things that concern me about it. It's vaguely, not vaguely, but eerily reminiscent of what they tried back in 1993. I think they put some lipstick on the pig, but it's still a pig.
Das ist John McCain zu Beginn dieses Jahres. Und dann gab es eine Einschaltung, ein Event von Barack Obama.
Let's just discuss this for a second. John McCain says he's about change too. Except, and so I guess his whole angle is, watch out, George Bush, except for economic policy, healthcare policy, tax policy, education policy, foreign policy, and Karl Rove-style politics, we're really going to shake things up in Washington. That's not change. That's just calling some the same thing something different. But you know, you can't, you know, you can put lipstick on a pig. It's still a pig.
Das ist in dem Kontext, in dem ich bisher operiert habe, eine ausgesprochen nachvollziehbare und einfache Reaktion von Barack Obama. Er hat mit einer Sache nicht gerechnet, dass nämlich 14 Tage bevor er das gesagt hat, dieser berühmte Clip über die Bühne gegangen ist.
I had the privilege of living most of my life in a small town. I was just your average hockey mom and signed up for the PTA. To say the difference between a hockey mom and a pit bull, lipstick.
So, und das sind jetzt die Basisingredienzien in einer Aktion, die ich Ihnen hier vorspielen möchte und die die Besonderheit hat, dass die Form von Materialien, die übers Fernsehen kommen, die an dieser Stelle über YouTube zur Verfügung gestellt werden, die auch den entsprechenden Werbekampagnen zur Verfügung gestellt werden, in einer sozusagen digital bisher noch unerreichten Zugänglichkeit vorhanden sind und vorhanden sind für Remix. Und diese Werbeeinschaltung, die ich Ihnen jetzt spielen werde, ist also am Tag nach der Episode von Barack Obama ist die in den entsprechenden Fernsehsendern gelaufen.
You know they say the difference between a hockey mom and a pit bull? Lipstick.
But you know you can't, well you can put lipstick on a pig. It's still a pig.
One of the great lessons of that campaign is the continued and accepted role of sexism in American life.
Also wir sind da wieder in der Cultural Studies-Ecke, wenn man sich das ansieht. Nur ein paar Hinweise darauf, nicht? Sarah Palin on Sarah Palin, sagt sie mit dem Lipstick. Dann steht Barack Obama on Sarah Palin und dann kommt dieses Lipstick-Zitat. Und dann kommt Cathy Couric über offensichtlich den Sexismus, der hier dargestellt worden ist. Das spiele ich Ihnen nochmal schnell, was sie gesagt hat.
Over the last week, it's been almost impossible to pick up a newspaper or turn on a cable show and avoid the endless postmortems on Hillary Clinton's campaign. Senator Clinton has received her fair share of the blame, and so has her political team. But like her or not, one of the great lessons of that campaign is the continued and accepted role of sexism in American life, particularly in the media. Many women have made the point that if Senator Obama had to confront the racist equivalent of an Iron My Shirt poster at campaign rallies, or a Hillary nutcracker sold at airports, or mainstream pundits saying they instinctively crossed their legs at the mention of her name, the outrage would not be a footnote, it would be front page news. It isn't just Hillary Clinton who needs to learn a lesson from this primary season, it's all the people who cross the line, and all the women and men who let them get away with it. That's a page from my notebook. I'm Kitty Couric, CBS News.
Was Sie also hier sehen in diesem Werbespot der Republikanischen Partei ist, dass alle Sachbezüge auf eine ausgesprochen raffinierte Art und Weise abgeschnitten und neu organisiert werden. Die Cathy Couric spricht über die Hillary Clinton, der Barack Obama spricht über den John McCain. Und diese Aussagen, die aus dem Kontext völlig klar sind, werden sozusagen weggeschnitten und neu organisiert, zu einem Video gemacht, das eine entsprechende Werbe- und Propagandafunktion haben soll. Ich lasse jetzt diese Reaktion von Barack Obama sozusagen weg, um Ihnen im zweiten Teil von dem, was ich vorstelle, ein paar allgemeine Überlegungen über diesen Stand der Dinge vorzulegen. Und das ist eine Überlegung, die zugegebenermaßen höchst abstrakt ist, die aber für Philosophie auch einigermaßen sozusagen weitreichend und aussagekräftig ist. Wir sind konfrontiert mit einer Situation, in der im öffentlichen Raum unter den Voraussetzungen von Meinungsfreiheit und demokratischen Entscheidungsstrukturen die unkontrollierte Remix-Möglichkeit von allem und jedem zu den entsprechenden Interessen von Lobbyisten, Powergruppen erlaubt ist. Es ist ein Anything Goes. Es gibt keine übergeordnete Instanz, bleiben wir jetzt mal im US-amerikanischen Wahlkampf, die hier als Erlaubnis oder Schiedsrichter oder so etwas Ähnliches auftreten könnte. Es gibt YouTube und es gibt die Fernsehstationen als einen öffentlichen Raum, in dem solche Remix-Produkte angeboten werden können und das, um Effekte in der Demokratie zu erzeugen. Das klingt jetzt, so wie ich es sage, als ein bisschen defensiv, traurig, aggressiv, anklagend oder sowas Ähnliches, aber das ist nicht so gemeint. Das klingt nur so. Was man als erstes in dem Zusammenhang sagen muss, ist, dass unsere Parade- und Vorbilddemokratie, die athenische Demokratie, aus der wir das alles herbeziehen, worauf wir uns gerne beziehen, genauso funktioniert hat, mit Meinungsfreiheit, demokratischen Entscheidungsstrukturen, Mehrheitsabstimmungen und haltloser Rhetorik, um nicht zu sagen Demagogie. Das heißt, an der Stelle, an der wir gerne demokratische Werte ganz allgemein promulgieren, sind wir heute, so wie in der athenischen Situation, in einer einigermaßen prononcierten Krise, weil wir eine Konfrontation haben, weil wir sozusagen eine Schwierigkeit haben, dazwischen auf der einen Seite alles das zuzulassen, zulassen zu wollen und auch zulassen zu müssen, nach unseren eigenen Standards und Vorstellungen, und gleichzeitig aber zu sehen, dass hier Unfug passiert, der, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, wenn man sich das ein bisschen auseinandernimmt, nicht wirklich akzeptabel scheint, zumindest wenn man Kriterien von Zurechenbarkeit und Plausibilität und so etwas Ähnliches ansetzt. Und die Situation, die wir bei den Griechen haben, die einen solchen Start der freien Meinungsäußerung im politischen Bereich gegeben hat und die wir noch immer im Prinzip haben. Ein zentrales Problem unseres Demokratie-Settings kriegt man aus einem Protagoras-Zitat von Platon raus, das ich Ihnen hier an die Wand projiziere. Nun sehe ich, so oft wir uns zur Volksversammlung treffen, wenn die Stadt etwas im Hausbau zu erledigen hat, so lassen wir die Baumeister holen. Er redet dann noch von den Schiffskapitänen und sowas Ähnliches. Alles jedenfalls, wovon Sie glauben, bis die Ruhe auf Fachwissen, führen Sie so durch, dass man nämlich die Experten fragt. Wenn aber etwas über politische Verwaltung zu beraten ist, steht jeder auf und berät darüber. Zimmermann wie Schmied und Schuster, Großhändler und Kapitän, reich und arm, vornehm und unvornehm. Also das ist in einer Weise die Glorie und die Misere der demokratischen Zusammenhänge, dass Fachkenntnisse gerade systematisch ausgeblendet werden. Und warum ich Ihnen das jetzt alles sage in einem Vortrag über Open Access, ist das Folgende. Wir können zwar einerseits leicht uns aus diesem Problem raus abstrahieren und sagen, ja, wir sind ja die Fachgruppe der Wissenschaftlerinnen. Wir haben unsere Form von Qualitätskontrolle und das betrifft die also Bereiche, die der Wissenschaft, die nicht nach Gesetzen der Wissenschaft funktionieren, sondern nach anderen Gesetzen demokratischer Öffentlichkeit. Dafür ist zweierlei zu sagen. Nach meiner Erfahrung mit den Open Archives sind die Probleme der Open Archives, also zum Beispiel zum Sammelpunkt, warum ich große Schwierigkeiten habe, Leute dafür zu begeistern, sind nicht einfach die prozeduralen und juridischen Fragen im einzelnen Detail, sondern das ist eine Einschätzung und eine Stimmung, dass man sich nicht dem Anything Goes am Web aussetzen möchte, dass diese Form von Effekten auch hat. Das heißt, es wird sich, wenn man Open Archive im kleinen im sozusagen geschützten Bereich propagiert, wird es sich nicht vermeiden lassen, sich auseinanderzusetzen mit einer öffentlichen Wahrnehmung, und diese öffentliche Wahrnehmung ist auch eine der Fachkolleginnen und Kollegen, dass wir im Rahmen unserer free-floating digitalen Inhalte mit diesen Dingen umgehen müssen. Und hier gibt es jetzt komme ich also auf das Peer-Review- und Peer-Control-Verfahren zu sprechen. Hier gibt es, sehe ich zumindest zwei unterschiedliche Problemrichtungen und Diskussionsstränge. Das eine ist Peer Review kontextualisiert, in den entsprechenden Fachgruppen festgemacht, abhängig von jeweiligen unterschiedlichen Kontrollen und Gepflogenheiten. Und das zweite ist Peer Review konstitutiv. Die kontextuelle, die erwachsene Lösung sozusagen, ja, warum sage ich erwachsen? Die erwachsene Lösung ist die, da habe ich ein, habe ich das, kommt nochmal später, vielleicht reden wir mal von der Erwachsenenlösung, die, ich habe dann später ein Zitat aus dem Kallikles, wo der Kallikles zum Sokrates sagt, das ist ja ganz gut, wenn die jungen Leute Philosophie betreiben, aber wenn sie ein bisschen älter werden, dann sollten sie das flexibler werden, sollten sich nicht danach richten, welche massiven Wahrheitsansprüche und allgemeinen Wahrheitsansprüche sind, sonst werden sie nie erwachsen. Hier haben wir ein Beispiel davon, und ich habe es extra gewählt, weil hier Platon vorkommt. Unser gegenwärtiger Wissenschaftsminister hat in seiner Dissertation extra über Platon gehandelt, nämlich, so, das habe ich jetzt nicht reingesteckt, Sie sehen es hier, Platon liebt eine Bevölkerung für die Beste. Unglückseligerweise hat er im Sinne eines produktiven Remix diese Passage, ohne sie anzusprechen und ohne sie zu zitieren oder so, direkt aus dem Buch von Leopold Kohr herausgenommen. Sie sehen das hier unten. Die Dokumentation habe ich in meinem Blog zur Verfügung gestellt. Das ist eine Form, wo der kontextuelle Peer Review, auf den sich die Philosophie zum Beispiel gerne bezieht, einfach versagt hat, wo Probleme auftreten. Schon, das hat Falk Reckling, hat es in der Früh gesagt, schon in Bereichen, noch bevor es Cut and Paste in dem digitalen Sinn gegeben hat. Das ist also durchaus etwas, was in der Schriftkultur vorhanden war. Und das ist der Import dessen, was ich von der YouTube-Remix-Generation und von ihren Gefährlichkeiten und Schwierigkeiten berichtet habe, in den Bereich Bereich der Fachdiskussion. Hier habe ich das Kallikles-Zitat, das lassen wir mal, und dagegen die philosophische Lösung. Die philosophische Lösung, die für die Sokrates steht, gegen diese Anmutungen des Erwachsenseins und des Flexiblen, also die, diese Geschichte von dem, was mit diesem Remix passiert ist, ist ein glänzendes Beispiel der flexiblen institutionellen Durchtauchaktion. Die Universität Wien hat ihrem Doktoranden dann letztlich einen Persilstein ausgestellt, indem sie ein Gutachten aus der Partneruniversität Zürich bestellt hat, das festgestellt hat, so schlimm ist es ja nicht. Das ist also nicht die philosophische Art und Weise, damit umzugehen. Die philosophische Art und Weise, damit umzugehen, ist so darauf hinzuweisen, dass diese Form von Flexibilität und Wendigkeit, um es mal so zu sagen, da nicht etwas ist, worauf man aufbauen kann, worauf man Demokratie, das ist jetzt der Punkt, die demokratische Meinungs- und Willensbildung aufbauen kann. In der philosophiegeschichtlichen Betrachtung ist diese Wendung gegen das charakterlose Remixen ein Anfang davon, dass es die Philosophie gibt, so wie wir sie jetzt haben, sowohl mit Sokrates als auch dann mit Platon. Darüber braucht keine Angst zu haben, sage ich jetzt nicht viel, sondern ich sage nur noch diese eine Beobachtung, wie sich hier eine Alternative zeigt. Das Hauptproblem, von dem ich sprechen wollte, ist, gekennzeichnet durch die drei Schichten, die Sie hier haben. Es gibt eine Marktsituation, in der die Marktsituation ist gekennzeichnet durch eine Trennung, durch eine Kompetenzentrennung zwischen Experten und Laien. Es gibt die Baumeister und die Schuster und die Schmiede und es gibt dann die Laien. Das sind diejenigen, die die Schuhe kaufen und die Häuser beziehen. Markt ist etwas, was qualifiziert ist durch Expertengruppen, die in Zünften, wie auch immer, eine Qualitätskontrolle haben und diese Qualität, die Produkte dieser Qualitätskontrolle in die Öffentlichkeit zu geben in einem Tauschprozess. Die Volksversammlung, dieses Zitat, das ich Ihnen aus dem Protagoras gebracht habe, hat die Besonderheit, dass in der Volksversammlung die Laien die Richter sind. Die Laien sind diejenigen, analog zu dem, wie in einem Markt ein Produkt sich nicht halten kann, wenn es nicht von einer größeren Anzahl von Leuten akzeptiert und gekauft wird, wird in der Volksversammlung dieser Expertenstatus abstrahiert. Alle dürfen mitreden. Und die Bedingungen sind aber nach wie vor die, dass sie urteilen können. Das heißt, alle Menschen können urteilen, ohne facheinschlägig zu sein in dieser Volksversammlung. Das ist die athenische Situation und das ist die YouTube-Situation, in der wir sind. Und das Problem ist jetzt das, wo kriegen wir da Kontrolle hin? Wo kommt da Kontrolle her? Wie gehen wir damit um? Dieses Problem ist, da greife ich jetzt eben auf die sokratischen Schriften zurück, zweifach vorgeformt worden, beantwortet worden. Einerseits durch so jemand wie die Sophisten. Für Sophisten könnte man heute sagen, schade, dass der Peter Plehner nicht mehr da ist, die Spin-Doktoren. Das sind sozusagen die Experten und Expertinnen im politischen Beratungsgeschäft. Was tun die? Die verfügen über Mittel, um die öffentliche Meinung mit Hilfe von entsprechend zugeschnittenen Videoclips zum Beispiel zu beeinflussen. Das ist ein Modell, das darauf aufbaut letztlich, dass das Problem von Experten und Laienrichtern in einer Volksversammlung, dass das gelöst wird, nochmal mit Experten und Expertinnen, nämlich mit Expertinnen für die Meinungsumfragen. Also es gibt dann hier einen Feedback-Kreis, der aus dieser Problematik nicht aussteigt, sondern in sie hineinsteigt, indem wir nun Expertinnen dafür haben, was alle Menschen, die das Wahlrecht haben, tun sollen oder unter welchen Umständen die zu handeln haben. Und die zweite Möglichkeit ist die philosophische Möglichkeit, die in einer gewissen Weise aussteigt aus diesem Feedback, indem sie nämlich sagt, Philosophinnen entstehen, also die Idee der Philosophie entsteht dagegen, dass man diese Form von Expertise an die Seite der Volksversammlung stellt und an dieser Stelle manipuliert. Die Philosophinnen sind sozusagen ein Appell an die Volksversammlung, unter Weglassen des Experten-Laien-Stadiums oder der Distinktion, alle zu Expertinnen gleichzeitig zu machen. Also alle, die urteilen sollen, gleichzeitig auch zu Expertinnen zu machen. Das ist ein atemberaubendes Projekt, von dem ich jetzt hier nicht weiter sprechen werde und aus dem ich nur die eine Konsequenz noch ziehen möchte für Open Access, dass sie auf der einen Seite das Open Access zusammen mit dem Peer Review als ein Organisationsprinzip von Expertenkulturen nehmen können. Also dafür, wenn sie vorgeben und rechnen können damit, dass es schon eine Gruppe von Leuten gibt, die sich erwiesen haben als die jeweilig Zuständigen für eine bestimmte Sachfrage, sei es die Schuhproduktion oder sei es das Steuern einer Volkswirtschaft zum Beispiel, wenn es die geben sollte, dann ist für die Open Access eine Bedingung, eine günstige und sogar also mit großer Nachdrücklichkeit, Wahrscheinlichkeit muss man sagen, eine unerlässliche Bedingung, dass die ihren Expertenstatus up-to-date halten und auf dieser Weise ihre Expertise ausbauen. Die zweite Sache, und das ist das, wo wir zum Beispiel in der Einzelanlage von elektronischen Archiven, von Transparenz in Regierungszusammenhängen, wie immer, natürlich engagiert sind. Und dann gibt es aber die zweite Perspektive, und die soll und kann man nicht wegnehmen davon, scheint mir. Und das ist Open Access als Kontrollprinzip für Expertenkulturen selber. Das ist der Trend der philosophischen Argumentation, die hier drinnen ist, dass nämlich Expertenkulturen einer Kontrolle unterliegen. Und da gibt es jetzt eine Schwierigkeit, und damit höre ich auf, dass so wie die Philosophie sich an dieser Stelle gerne aufstellt, nämlich als die Experten für die Vernunft, die sozusagen das verwalten, die das Wissen und die Kompetenz verwalten, die alle Menschen gemeinsam haben, wenn sie diese Formen von Kontrolle von Expertenkulturen durchführen sollen. Das ist eine sehr riskante, sehr prekäre und problematische Maximalposition. Was wir für eine Chance haben, durch die neuen Möglichkeiten einer interaktiven, kooperativen Webwissensproduktion ist, dass wir Laien in den meisten Bereichen und auch in den jeweiligen Fachbereichen einbinden können in die Produktion von hochqualifizierten Wissen. Sie wissen, wovon ich rede, also Wikipedia ist schon genannt worden. Ich kann praktisch in fast allen Bereichen Laie sein und kann an dieser Stelle trotzdem etwas beitragen. Ich kann durch einen Evaluations- und Rückkoppelungsprozess, gibt es viele, viele Beispiele dafür, Expertenwissen für alle Menschen mitproduzieren, das nicht gebunden ist an diese alte Disjunktion zwischen Sophisten und Philosophinnen. Es ist möglich, wie weit das realistisch oder realisierbar ist, ist eine zweite Frage. Das lasse ich hier mal darauf bewenden. Danke.